Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potzel. Powered by Knabe Cola und Fox.
Nordderby, Meisterschaftskampf, so viel los in der Liga, aber wie spannend ist die eigentlich noch? Das ist eins unserer großen Themen hier bei Frauenfußball Podcast. Wir sind wieder am Start und zwar wieder zusammen. Man will es kaum glauben, 2 Folgen in Folge. Hier ist Miriam Sinno und gegenüber, mir zumindest digital zugeschaltet, Nina Potzel, hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört, auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, zur Uni, zum Urlaub maybe auch. Aber ja, es sind ja wirklich also einige Fragen, die da auf der Platte sind, die wir in dieser Woche besprechen wollen. Deswegen wird es auch eine Folge zu zweit bleiben. Wir gehen da ganz tief rein in diese Spiele. Ich bin immer noch ein bisschen aufgekratzt vom Wochenende, bin ich ganz ehrlich mit dir, Miriam. Wie geht's dir da?
Ja, verstehe ich. In deiner Stelle ist es natürlich auch, du bist nah dran wieder gewesen. Nicht nur, dass du auch so die Liga ja gerne und vielleicht auch ein bisschen beruflich verfolgst. Nein, du durftest ja sogar 2 Spiele wieder kommentieren. Also ordentlich was los gewesen bei dir. Aber auch so, wir machen es nämlich diesmal auch ganz transparent und offen, da ich aus privaten Gründen so gefühlt gar nichts richtig sehen konnte. Es ist ja ganz gut, dass wir zu zweit sind. Das heißt, Nina, erzählt uns mal schön, was passiert ist. Und ich tue so, als wäre ich Expertin und sage einfach meinen Senf dazu.
Aber das Witzige ist ja, dass du genau das Spiel, das ich wegen Zug-WLAN nicht sehen konnte, das hast du wiederum so auf dem Schirm. Aber zumindest dann schauen wir gar nicht so viel länger drum rum und starten rein.
Das war der Spieltag.
Spieltag Nummer 19, der wirklich wahnsinnig vollgepackt gewesen ist mit super engen Spielen, von der Tabelle her zumindest. Und ich finde es wirklich irre, dass die alle auf diesen 19. Spieltag gefallen sind. Die große Frage jetzt, Miri, womit fangen wir an? Mit dem Spitzenduell oder mit dem Nordderby?
Bevor wir nach dem Spitzenduell gar keinen Bock mehr haben, würde ich sagen, lieber erst Nordderby.
Okay, dann gehen wir da rein, wo ganz viel Feuer ist. Der HSV hat gespielt gegen den SV Werder Bremen im Volksparkstadion, das erste Mal dann eben auch in der Bundesliga. Wir hatten ja das Duell schon mal im DFB-Pokal-Halbfinale. Und ja, es ist 1-1 ausgegangen. Das erste Mal, dass Werder Bremen nicht gewonnen hat in diesem Duell. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es auf meinem Zettel in der Spielvorbereitung gehabt, 5 Duelle insgesamt inklusive Freundschaftsspielen und jedes Mal hat Bremen gewonnen, aber ich kann mich auch täuschen. Miri, rede du mal, ich gucke das gerade nach.
Ich finde es ganz super, dass es sowieso in dem großen Stadion wieder stattgefunden hat. Ja, letztes Jahr eben im Hinspiel im Weserstadion. Das ist einfach anderes Feeling, selbst wenn man nur, so wie ich jetzt, ein paar Snippets sieht irgendwie von diesem Spiel, sich ein paar Highlights anschaut. Das hat ein anderes Ambiente, ein anderes Gefühl. Ich habe gerade hier gesehen, über 12.000 Zuschauende. Richtig, richtig toll. Gleichzeitig Bundesliga Rekord bei einem Heimspiel der HSV-Frauen. Also was willst du eigentlich mehr? Dass dann am Ende keinen Sieger in dieser Geschichte gab, ist natürlich schade. Aber was ich hier noch auf den ersten Blick sehe, 9 gelbe Karten. Ich möchte sagen, ein körperbetontes Spiel. Kann das sein?
Ja, auf jeden Fall ein total wildes Spiel. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wie die 9 gelben Karten, wie wir auf diese Rechnung kommen, also offiziell sind es dann am Ende nur 7 gelbe Karten, weil einmal gelb-rot dabei gewesen ist, aber das kommt eben auch aus 2 gelben Karten und 2-mal auch gelb, also jeweils einmal gelb für die Trainerin. Ja. Also Fritzi Kromp und Lise Brancao haben jeweils auch gelb gesehen, da war eine Menge los. 3 Strafstöße, Hillebrand trifft einmal, verschießt einmal, beziehungsweise Marielle El-Scherif im Tor der Bremerinnen pariert. Mühlhaus trifft einmal auf der anderen Seite für Bremen und einen weiteren Elfer für Bremen. Hätte es auch noch geben müssen, wie ich finde. Mhm. Und das ist echt irgendwie, also so ein Spiel, ich meine, ich bin jetzt noch nicht lange dabei beim Kommentieren, aber so ein Spiel hatte ich wirklich noch nicht. Und da dann direkt entscheiden zu müssen, sich irgendwie, wie es ist, ja, schwierig. Was ich ganz cool fand, war dann hinten raus, ehrlich gesagt, Michelle Ulbrich im Interview, die ja den ersten Strafstoß verursacht hatte, wo ich noch gesagt hätte, boah, ja, der war relativ soft gegeben, so. Mhm. Und sie selbst hat gesagt, ja, also der war wahrscheinlich noch der deutlichste. Und generell so insgesamt, ne, ja, es war Feuer im Spiel, also die Zweikämpfe sind unfassbar hart geführt worden. Lina Hausekes erste gelbe Karte, sie hat ja eine zweite bekommen, dann eben gelb-rot. Aber die erste gelbe Karte für das Foul, das war schon auch recht deutliches Foul, sagen wir mal so. Also da war auf jeden Fall eine Menge drin. Nordderby, würde ich mal sagen. Und dann irgendwie auch schön halt zu sehen, wie die Spielerinnen nach dem Spiel dann aber total entspannt in den Interviews sind. Also das war wirklich bemerkenswert. Stimmt übrigens, 2 Pflichtspiele plus 3 Freundschaftsspiele vor diesem Spiel jetzt macht 5 Siege für Bremen.
Aber guck mal, dann hatte das Spiel doch irgendwie alles drin und dann kann man es ja schon fast nachvollziehen, dass die Spielerinnen nach Abpfiff irgendwie, also die sind bestimmt einfach mega fertig gewesen, werden so körperbetont und so anstrengend einfach. Und ich glaube auch, das, was ich am Anfang so betont habe, diese Atmosphäre, die saugt halt auch alles in dir auf, so, dem musst du dann auch irgendwie gerecht werden. Und dann bist du am Ende auch happy, wahrscheinlich einfach mega happy, das erlebt zu haben. Und kann es auch gechillt sein und sagen, ja, hier, das war ein Strafstoß, das war vielleicht keiner. Beziehungsweise so, jo, wir haben irgendwie ein geiles Fußballspiel erlebt. Der Rest ist dann jetzt auch fein. Warum sollen wir uns jetzt noch irgendwie anzicken? Finde ich mega gut, finde ich wirklich toll. Aber das Abendblatt hat zum Beispiel geschrieben, dass der HSV intern so ein bisschen mit Beef zu tun hat, richtig?
Ja, da gab es offensichtlich etwas Beef. Also auf 2 Ebenen. Zum einen schreibt das Abendblatt, also das ist eine Hamburger Zeitung, schreibt von Grüppchenbildung sowieso im Team und dann auch von unterschiedlichen Trainingsgruppen, die auch an unterschiedlichen Orten trainieren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Emilia Hirche als Identifikationsfigur aus dem Kader von Hamburg eben vor dem Spiel gegen die TSG schon gestrichen worden ist. Sie soll nämlich Dinge gesagt haben, die bei ihrer Trainerin und Teilen des Teams offenbar gar nicht gut angekommen sind. So.
Oha.
Und wenn ich mich vorbereite, spreche ich vor so einem Spiel natürlich auch mit den Pressesprecherinnen und Pressesprechern. Und vom HSV hieß es eben, ja, das ist halt mal wieder größer gemacht, als es wirklich ist. So, dass es unterschiedliche Trainingsgruppen gibt, ist wohl relativ normal. Und weil der HSV halt so einen großen Kader hat, gehört es dann eben mit dazu, dass die einen dann halt gerade im Gym sind, während die anderen draußen sind und dann wird getauscht oder so. Okay. Man kann auch immer wieder wechseln sozusagen dazwischen und sie hat es, natürlich ist es auch der Job von so einer Pressesprecherin, das so ein bisschen zu beruhigen, aber ja, denke schon auch, dass das auf eine Art normal ist. Gleichzeitig, wenn da sowieso auch mit Emilia Hirche so ein bisschen Dampf drauf ist, sag ich mal, und von Grüppchenbildung gesprochen wird, bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite, sie haben ja in der vergangenen Woche 4-0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen und jetzt ein 1-1 gegen Werder Bremen geholt. So schlimm kann es jetzt nicht sein. Aber Emilia Hirche auch beim Spiel gegen Werder Bremen nicht mit dabei.
Na gut, am Ende, wer weiß, wie da so die Erziehungsmaßnahmen stattfinden beim HSV, dann sind es vielleicht auch 2 Spiele, die sie da erstmal gestrichen worden ist. Wir beobachten das. Jetzt ist ja auch erstmal eine etwas längere Pause, bis es in der Liga überhaupt weitergeht. Also auch außerhalb vom Platz gab es einige Themen. Wollen wir nochmal zurück auf den Platz, auf diese Partie blicken, HSV gegen Bremen. Du hast gesagt, 1-1 ist es ausgegangen. Wie würdest du das Ganze aber spielerisch einschätzen? Wie haben sich die beiden Mannschaften offensiv sowie defensiv gegeben?
Da muss ich als allererstes mal ein großes Lob an den HSV ausrichten, die sich in der Defensive aber mal sowas von stabilisiert haben. Das war ja in der Hinrunde ein großes Problem. Die stehen schon bei über 40 Gegentoren und jetzt stehen die da aber saugut. Bremen, ja, hatte es relativ einfach. Die haben richtig gute Pässe auf Dešić bekommen, die sie richtig gut einbinden konnten. Da war der HSV nicht so gut dabei, die zu unterbinden. Aber von da ist es Werder nicht gelungen, mehr draus zu machen. Da standen die Hamburgerinnen wirklich, wirklich gut. Magou Doucouré absolut hervorzuheben. Die Frau wirklich mit nach vorne auch gearbeitet, aber gerade hinten, die war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefühlt. Also es war wirklich beeindruckend. Und bei Bremen eben die Offensive, ja, gerade diese Pässe auf Dešić, die sind sehr gut gelungen. Es ging super viel bei Maja Sternert außen, die auch häufig natürlich rechts, aber auch links zu sehen war. Aber in der Offensive insgesamt würde ich fast meinen, ist Bremen da ein bisschen zu verbissen. Und da hat dann doch auch die Variabilität gefehlt, die der HSV auf der anderen Seite absolut hatte. So diese Offensive, oh Miri, ey, es ist so geil, wirklich. Also Lotta Wrede in der Offensive mit Melanie Brunthaler und Sophie Hillebrand mit dazu. Die drei, die sind offensichtlich gerade so gut drauf, das ist unglaublich und die bringen irgendwie so eine Unberechenbarkeit mit. Und gerade eine Lotta Wrede, die Frau ist 17 Jahre alt.
Boah.
Und macht jetzt schon so einen Bock am Ball. Also wirklich, die ist da kaum zu trennen. Und ich bin wirklich gespannt, wo es für sie hingehen wird. Also da hat sich Werder teils schwer getan, aber die Defensive bei Bremen, ey, das ist wirklich, das hat Michel Ulbrich auch vorneweg gesagt, vor dem Spiel, die kennen sich. Die spielen seit so langer Zeit zusammen, da greifen Automatismen. Da ist eigentlich nur Chiara D'Angelo neu dazugekommen und ja, mit Mariella El-Sherif einfach nochmal eine richtig, richtig top Torhüterin, wobei das bei Werder ja immer ein Thema ist. Die Torhüterinnen sind so gut und das greift einfach alles ineinander und dann konnten sie das schon, ne, klar, manchmal eben erst durch einen Foul im Strafraum und dann einer starken El-Sherif natürlich klären. Aber ja, es war zwischendurch auch relativ zäh, muss man schon auch ehrlich sagen. Aber beide Teams, wirklich Respekt an die Leistung.
Heißt aber auch so, wie ich das jetzt gerade bei dir rausgehört habe, dass der HSV eigentlich hätte gewinnen müssen, was die Offensive angeht?
Boah, schwierig gesagt, nee, weil dazu hatte Werder dann in der zweiten Hälfte auch einfach viel zu viel vom Spiel, also in der zweiten Hälfte. Und das ist ja ein Muster. In der ersten Hälfte blüht der HSV total auf, muss man einfach so sagen. In der zweiten Hälfte ziehen sie sich zurück und dann hatte Werder schon deutlich mehr vom Spiel. Von daher, ich glaube, das Unentschieden ist dann schon auch völlig gerechtfertigt. Bitter für Werder, wenn sie halt aus der oberen Tabellenhälfte kommen. Krass für den HSV, wenn sie von unten kommen. Ne?
Das ist richtig.
Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen zu sagen, dass der HSV das hätte gewinnen müssen. Aber man hätte sich auch nicht beschweren müssen, wenn sie es gewonnen hätten.
Okay.
Aber genauso wenig hätte HSV sich beschweren können, wenn Werder gewonnen hätte. Also letzten Endes ist es unentschieden. Wahrscheinlich okay.
Wollte gerade sagen, wenn du das so sagst, dann ist es unentschieden ja eigentlich das, womit beide am besten leben können.
Ja. Eine so Sache noch, die ja gelbe Karte von Lina Hosicke, die ja auf der Bank nochmal gelb gesehen hatte. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Diskussionsthema. Miri, wir haben uns das auch nochmal angeguckt, diese kleine Szene. Ne? Also das erste Mal, gar keine Frage, dass es eine gelbe Karte geben muss. Dann ist sie ausgewechselt worden, möglicherweise, um sie von einer gelb-roten zu bewahren, die sie dann bekommen hat. Aber ja, bekommen hat sie die, weil sie die Schiedsrichterin aufmerksam gemacht hat auf eine Kopfverletzung. Und wenn ich sage aufmerksam gemacht, dann meine ich natürlich, sie hat sich beschwert darüber, dass nicht schneller abgepfiffen worden ist. Wie schätzt du die Szene ein?
Das Problem ist, ganz oft so, dass die Spielerin, also ob sie auf dem Platz gewesen wäre oder auf der Bank, sie hätte dafür die Art und Weise gelb bekommen. Es ist blöd. Es ist ja auch wichtig, was sie sagt. Sie meint es gut und so weiter und so fort. Aber du kannst eben so nicht an die Schiedsrichterin ran. Du darfst sie nicht so ankeifen, egal von wo. Und dann ist es eben von der Position, wo du mit dem Spiel offiziell nichts mehr zu tun hast, noch blöder. Und dann verdienst du die gelbe Karte. Es ist, wie es ist. Du bist nicht ganz raus. Du bist nicht safe da, nur weil du ausgewechselt wurdest. Ganz im Gegenteil. Auch da musst du aufpassen, was du sagst, weil du eben nicht mehr Teil des Spiels bist. Also ich, das ist leider so. Ich bin da, weiß ich nicht, vielleicht zu streng, aber ich kann es schon verstehen. Also es ist halt auch kein Entschuldigung, es macht keiner in dem Moment, ist schon klar, aber es ist keine Entschuldigung. Also ich hätte da eigentlich abgepfiffen, weil es ist so eine Kopfverletzung. Sondern hey, es ist eine Kopfverletzung, verdammte Scheiße, so in dem Dreh. Das geht nicht.
Ja, aber genau das ist es ja. Sie hat dich beleidigt. Sie war auch noch in der Coaching-Zone, also in der Box, in der Markierung, wo ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, was war der Grund, weil irgendwie am Anfang wirkt es so ein bisschen, als wenn der Grund gewesen wäre, dass sie die Gelbe kriegt, dass sie über die Linie getreten ist, was ja nicht der Fall gewesen ist. Und dann weiß ich auch nicht, so Emotionen gehören halt irgendwie dazu.
Absolut, aber sie hat die gelbe Karte vorher schon bekommen aufgrund eines Fouls. Das heißt, sie ist bei der Schiedsrichterin im Kopf, sie ist auf ihrem Zettel, sie hat schon etwas gemacht, wofür sie verwarnt wurde. Dann wird sie ausgewechselt und dann wird genau diese Person wieder laut. Wahrscheinlich sogar gleichzeitig, das hat man auch gehört, mit vielen anderen aus ihrem Team gleichzeitig. Aber
dann geht der Blick auf sie.
Hausicke hatte schon mal den Blick der Schiedsrichterin auf sich und das geht dann einfach sehr schnell. Das ist, glaube ich, ein relativ normaler Reflex. Das passiert leider.
Ja, ist so. Aber Thema Kopfverletzung ist eben auch eins, weil das öfter passiert ist an diesem Spieltag, dass da Spielerinnen zusammengerauscht sind und nicht direkt abgepfiffen worden ist. Und das ist da ja ein Ding, dass da abgepfiffen werden soll, so schnell wie möglich. Gleichzeitig sehe ich das auch total, dass man das manchmal einfach nicht auf dem Schirm hat und erstmal gucken muss und vielleicht den Blick anderswo hat. Die Schiedsrichterinnen teilen sich da ja auch teilweise auf. Du guckst dahin, ich guck dahin. Dann braucht sie vielleicht erst nochmal das Signal von einer Assistentin, bevor sie da reagieren kann und so. Aber per se auf jeden Fall sehr löblich von Lina Hauseke, dass sie das auf dem Schirm hat und ihr das so wichtig ist. Andererseits halt, ja, so aus den Emotionen, maybe nicht die beste Sache.
Werbung.
So, kurze Pause hier gerade mal. Ich hoffe, ihr trinkt alle genug. Wir trinken hier Knabe-Cola, das FFP-Getränk quasi. Schmeckt geil, super zitronig, gibt's mit und ohne Zucker. Also perfekt, wenn's mal was anderes als Wasser sein soll. Perfekt zum Fußball gucken. Zu kaufen gibt's euer neues Lieblingsspaßgetränk in einigen Supermärkten und Getränkemärkten. Und wenn ihr es da nicht findet, keine Sorge, gibt's auch online auf knabedrinks.de. Da könnt ihr das bestellen. Also schaut mal direkt nach. Wir gönnen uns gerade eine Knabe-Cola und dann geht's hier weiter mit dem Podcast. Knabe-Cola. Erst knackt's, dann knallt's.
Werbung Ende.
So viel also zum Feuer im Norden. Wir bleiben oben, zumindest in der Tabelle. Der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Das große Duell seit Jahren. Auch wieder im Free-TV gelaufen, im ZDF-Stream. Es ging spannend los. Vorneweg haben ja viele gesagt, so, ist es wirklich noch so dieses große Ding. Der FC Bayern spielt in einer neuen, in einer ganz eigenen Liga. Es ging spannend los, drehte sich dann aber. Miri, was war da los?
Ja, also das waren Situationen, wo ich zwischenzeitlich nicht wusste, wo ich jetzt genau hinschauen muss. Also, weil dieses Spiel wirklich vor allem in der ersten Hälfte eine überraschend dominante Wolfsburger Mannschaft gezeigt hat, die irgendwie das Spiel schon fast unter Kontrolle hatte, beziehungsweise auch gleichzeitig in der Defensive gut stand und die Bayern-Chancen so ein bisschen verpuffen lassen konnte. Also sehr gerecht sind sie in der 16. Minute in Führung gegangen. Durch Bussi stand es dann also 1-0 und es haben sie durchgezogen. Die ganze erste Halbzeit lang sind wahrscheinlich dementsprechend erschöpft, aber auch mit einer relativ breiten Brust in die Kabine gegangen. Aber ich weiß nicht, wie sie da rausgekommen sind, weil nur 9 Minuten nach Wiederanpfiff, also in der 54. ist es dann zum 1-1 gekommen. Und wäre das nicht schon hart genug für die Wölfinnen, 2 Minuten später in der 56. zum 1-2 aus Wolfsburger Sicht. Damjanovic hat also innerhalb von 2 Minuten dieses Spiel gedreht. In der 70. kam dann noch Georgia Stanway mit dem 3-1 dazu. Clara Bühl macht den viel zu klaren Deckel da noch drauf in der 80. Minute mit einem 4-1. Übrigens ihr 50. Tor für die Bayern. Und man muss dazu leider sagen, eine Sina Johannes, die Wolfsburgerin ganz lange im Spiel gehalten hat, hat dann aber eben auch 2 Patzer stattfinden lassen, die Wölfinnen einfach nicht mehr haben auskurieren können, sagen wir es so. Weil ich glaube, wenn du gegen die Bayern so schnell dann doch in Rückstand gerätst, die haben dann eine Brust und ein Selbstbewusstsein, das Ding ist durch. Also ich und das hat nicht mal was mit dem VfL Wolfsburg zu tun, aber selbst der VfL Wolfsburg hat dann keine Kraft mehr dagegen anzukämpfen. So fühlt sich das für mich an, so hat sich das auch beim Angucken irgendwie angefühlt und dann machen die Bayern halt irgendwie so ihr Ding, ziehen durch, waren auch zu Hause, davon wirst du auch nochmal gestärkt, ne? Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Wölfinnen schon einfach eine Mehrfachbelastung hatten in der Woche, dadurch, dass sie noch ein Champions League Playoff-Rückspiel gehabt hatten. Die Bayern eben nicht. Im Laufe des Spiels sind da einfach auch so ein bisschen die Kräfte geschwunden. Und ja, genau. Also das Ding durch, 4-1 geht das aus.
Wir haben ja auch noch geschrieben, irgendwie das zwischendurch, so als dann Damjanovic so rausgehauen hat, das hat sich so angefühlt, als hätten die Bayern sich das überlegt, ey, guck mal, wir machen das hier mal gerade spannend. Lass sie mal kurz kommen und dann schlagen wir aber so zurück, wie dieses Meme irgendwie, wo man dann sieht, wie sich jemand so im Sessel nach vorne sitzt, selbst beim FIFA-Zocken.
Ja.
Und ein bisschen hat sich das echt angefühlt, ne?
Ja, ich glaube, es ist so teils gewesen. Irgendwie, es hat sich selbst so angefühlt. Und ich glaube, dass die Bayern vielleicht auch so wie so oft irgendwann, ja, vielleicht sogar den Ernst der Lage erkennen mussten. So, hey, das Spiel verlieren wir doch jetzt nicht. So, als ob es das mal kurz in der Kabine gegeben hat. So Wasser ins Gesicht, so hallo. Und dann, ja, wird halt aufgedreht und losgelegt. Wirklich stark einfach auch. Und davor muss man irgendwie auch Respekt haben, weil die Wölfinnen ja bestimmt auch selbstbewusst wieder rausgekommen sind, die sich dachten, ey, wir glauben auch, die Meisterschaft ist schon entschieden. Aber hey, hier ein Ausrufezeichen setzen, wie geil wäre das eigentlich? Und das hat leider nicht geklappt. Jetzt wurde auch von vielen schon geschrieben, Meisterschaft durch. Ich sage auf jeden Fall, 14 Punkte haben sie Vorsprung. Auch ein Spiel mehr, ja, aber das wird meiner Meinung nach nichts dran ändern. Die werden jetzt nicht 3-4 Spiele noch im Laufe dieser Saison verlieren. Ganz im Gegenteil.
Eher Wolfsburg noch.
So, eben. Wie oft die jetzt schon irgendwie geschlittert sind, unentschieden nur geholt haben in Spielen, wo man dachte, ja, das müssen sie auf jeden Fall gewinnen. Es ist derzeit nicht die Saison der spannenden Meisterschaftskämpfe, meiner Meinung nach. Die Frage ist aber auch, was bedeutet es für die Liga? Und bevor ich jetzt da meinen Monolog weiterführe, Nina, was bedeutet es deiner Meinung nach für die Liga?
Es ist richtig traurig für die Liga. Also ich finde es trotzdem weiterhin super spannend, gerade was darunter passiert. Aber ich finde es eine sehr verzwickte Lage, weil es natürlich auf internationalem Level total krass ist, wenn man sieht, hey, guck mal, ein deutsches Team so gut. Auf der anderen Seite finde ich es fast schon dramatisch, wie krass der Abfall darunter ist. Also der Abfall nach unten. Nicht, dass ich jetzt irgendwie anderen Teams als Abfall bezeichnen wollen würde, aber eben die Lücke nach unten, dass das so groß ist, das kann's und darf's nicht sein. Gerade wenn man dann eben den ersten Platz mit dem letzten vergleicht. Das darf nicht sein, dass der FC Bayern München so viele Möglichkeiten mehr hat. Und gerade wenn wir dann auf die Zukunft schauen und auf die Finanzen, bedeutet es meiner Meinung nach, dass das in Zukunft halt immer weiter auseinandergehen wird. Wir kennen das aus dem Männerfußball, die sowieso schon viel haben, haben die Möglichkeiten, noch mehr zu bekommen. Die haben die Möglichkeit, international zu spielen. Die haben die Möglichkeit, noch mehr Außenwirkung zu haben, noch mehr Einnahmen zu erzielen, die sie wiederum mehr investieren können. Die Bayern haben schon einen unfassbar krassen Campus, können da eben noch mehr Möglichkeiten nutzen. Und die Teams, die es nicht so finanziell dicke haben, müssen da noch mehr kämpfen. Und verlieren dann das eben noch. Und das ist eben auch das Ding, was man in diesem Spiel gesehen hat, ne? Die Münchnerinnen, die diese Möglichkeiten haben, die müssen dann eben nicht, die schaffen es dann eben. Weil, na klar, Geld schießt keine Tore, aber Geld macht es möglich, dass man auf eine bestimmte Art und Weise trainieren kann, sich bestimmte Spielerinnen leisten kann. Und damit meine ich auch einfach so ein Gehalt. Die müssen dann halt nicht nochmal in die Playoffs, was die Champions League angeht. Wolfsburg muss es. Hat dadurch mehr Pensum, hat dadurch mehr Kraft schon investiert und weniger Kraft noch übrig dann eben, wie wir es gesehen haben in dieser Partie. Genauso kann man das bei Frankfurt sagen, die ja auch seit Jahren zuletzt so viele Spiele immer machen mussten, weil sie in die Champions League Quali sind, dann Europa Cup und wie auch immer. Und da einfach schon wahnsinnig viele Spiele vor Saisonbeginn teilweise auf der Platte hatten. Und dann weiter unten eben, wenn wir Jena angucken, Essen angucken, ja, also die Schere wird einfach größer. Ich wünsche mir das so sehr, dass man irgendwie eine Art und Weise findet, gerade wenn dann eben diese FBL GmbH tatsächlich gegründet wird, wenn dieser Liga-Verband dann auch in eine GmbH gewandelt wird und sich da mit intensiver befasst werden wird mit der Professionalisierung der Liga, dass da drauf geguckt wird, dass es irgendwie einen Ausgleich gibt, dass auch die Nachwuchsförderung, dass verdiente Vereine dranbleiben. Und deswegen finde ich das einerseits natürlich krass beeindruckend, solche Leistungen zu sehen, andererseits sehr, 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 sehr traurig für die Liga. Und damit beende Absolut. Auch ich meinen Monolog.
Nein, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Du hast da sehr viel Wichtiges gerade gesagt. Und nur um nochmal so, was die Punktelage angeht, in der letzten Saison haben die Bayern die Meisterschale mit 8 Punkten Vorsprung geholt. Aktuell sind es 14. Da kann sich natürlich auch bis Mai nochmal ein bisschen was tun. Trotzdem verliert die Liga somit an Attraktivität. Ich meine, wir sehen hier gerade nochmal, dass diese Partie trotzdem einen Rekord ausgelöst hat, was eben die Zuschauer angeht. Die Zuschauerzahlen, 2,39 Millionen Menschen haben das Ganze im ZDF verfolgt. Das ist ein Marktanteil von 15,4% und da ist noch nicht mal DAZN und Magenta Sport reingerechnet, die ja auch noch ihre ZuschauerInnen hatten. Das ist natürlich mega gut. Die Frage ist dann jetzt halt nur, ob sich dieses Spiel Leute so gerne anschauen, weil sie eben doch nochmal auf Spannung hoffen und sich jetzt nach diesem Spiel denken, ja gut, dann lohnt es sich jetzt halt auch nicht, die nächsten Wochen wieder reinzuschauen. Ich glaube, das passiert dann größtenteils oder lohnt sich auch nicht, die nächste Saison wieder reinzuschauen. Das ist dann so ein bisschen das, was damit ausgelöst wird. Man kann natürlich auch anders anfangen und sagen, braucht es das Gelaber vor dem Spiel noch? Ist es denn immer so das große Aufeinandertreffen zwischen Wolfsburg und den Bayern? Ist das heutzutage noch so? Kann man sich davon vielleicht lösen und das Spiel vielleicht gar nicht so groß machen, wie es ist? Andererseits brauchst du es ja auch, weil du musst Werbung machen für die Liga, für das Spiel und es braucht doch die Spannung und wenn nicht Wolfsburg, wer dann? Heißt es ja immer so schön. Mega viele Zwiespalt irgendwie auch, in dem man sich, finde ich, so ein bisschen befindet. So oder so. Es ist schade für die Liga. Du müsstest eigentlich ab Platz 2 nach unten hin eine neue Liga aufmachen. Aber so viel Geld hat die Liga dann leider doch nicht. Aber ja, also ist jetzt so, wie es ist.
Ja, und du sagtest gerade von wegen Spannung raus. Ich meine, die Spannung ist ja per se da, so auf den Rängen dahinter halt. Aber das hilft dann auch nicht so wahnsinnig viel, weil natürlich irgendwie man eher auf die Spitze guckt und der FC Bayern zieht einfach immer nochmal auf eine andere Art und Weise. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass das Nordderby übertragen wird, weil ja, da auch viel von den Männern übertragen wird. Ich bin trotzdem der Meinung, gerade diese Rivalität, das geht weit über einzelne Teams hinaus und den Verein hinaus. Da geht es auch um diese Städte an sich. Ich glaube, das hätte auch nochmal dann eben vor dieser Kulisse im Volksparkstadion enorm gezogen. Aber dann ist es halt immer wieder das Ding, der FC Bayern zieht einfach. Gerade ja auch international und das will man dann natürlich auch zeigen.
Ja, plus die Leute hoffen aber auch, indem sie einschalten, übrigens auch, dass der FC Bayern verliert. Und das wollen sie dann sehen. Also auch so rum zieht es, ne? Also das möchte ich mal ganz offen so sagen. Da bin ich mir sehr sicher, dass Menschen das auch einschalten, weil sie auf das Unwahrscheinliche hoffen und so lange dranbleiben. Ich würde gerne mal die Kurve sehen nach dem 2:1, nach dem 3:1, wie dann vielleicht die Einschaltquoten irgendwie auch wieder auch runtergegangen wären.
Aber ich wäre auf jeden Fall eine gewesen, die ausgeschaltet hätte.
Bist du auch eine, die aus dem Stadion geht, oder was?
Nee, das nicht. Und das war auch ein bisschen gelungen, weil ich habe einfach meine Anstrengungen aufgegeben, irgendwie diesen Stream zum Laufen zu bekommen. Das war ja das Ding, weil richtig drin war ich halt nicht wegen Zug-WLAN. Aber ja, voll, was du sagst, dass man die Bayern verlieren sehen will. Und dann wäre nämlich auch das Ding gewesen, wenn das Spiel nicht im Free-TV empfangbar gewesen wäre und die Bayern hätten verloren, dann wären alle völlig berserk gegangen. So, oh mein Gott, und warum konnten wir das nicht sehen? Es ist dann letztendlich viel hätte, wäre, wenn. Wir können den Münchnerinnen jetzt schon zur Meisterschaft gratulieren. Das hat auch Jovana Damjanovic relativ deutlich so gesagt. Sie hat auf Nachfrage eben gesagt, ja, da war schon ganz schön viel Meisterfeierei mit drin. Also Glückwunsch an den FC Bayern München.
So ist es. Und wir richten den Blick auf den möglichen Platz 3 um ein Rennen, was es da ja schon immer noch gibt. Wir haben es gesagt, darunter ist es auf jeden Fall noch spannend. Leverkusen und Hoffenheim sind aufeinander getroffen. Und für mich sehr überraschend hat Hoffenheim das Ganze gewonnen mit 1:0. Aber ja, Selina Cerci vom Punkt aus, das entscheidet am Ende, war aber wohl ein recht zähes Spiel, richtig?
Ja, es war wirklich, also uff. Nach dem Strafschuss in der zweiten Minute hat es in der ersten Hälfte nicht viel mehr gegeben. In der zweiten Hälfte hat Leverkusen sehr, sehr viel fürs Spiel gemacht. Bei Hoffenheim muss man sagen, im Vergleich zu diesem 0:4 gegen Hamburg, deutlich besserer Auftritt in der ersten Hälfte. Das, was sich Eva-Maria Wirschinger von ihrem Team wünscht, mehr gesehen, auf jeden Fall. Einsatz, Wille, Intensität. In der zweiten Hälfte aber wieder wirklich ganz schön blass. Also Ich mag Wischinger wirklich gerne. Ich glaube, sie hat eine Vision, aber aktuell scheint es nicht so richtig beim Team anzukommen. Auf der anderen Seite Leverkusen, die sind in der zweiten Hälfte so angerannt, 23-9 Schüsse insgesamt, aber defensive stabilisieren, das hat bei der TSG ganz gut geklappt. Und so ist es dann eben dieses 1-0 gewesen. Das wirklich, also phasenweise ist da wirklich nichts passiert, nur irgendwie hin und her zwischen den Strafräumen, auch viel abgearbeitet aneinander. Ja, also 1-0, Tor in der zweiten Minute, ist dann schon auch ganz schön zäh, wenn man 88 Minuten nichts viel weiter sieht, was irgendwie klingelt. Aber im Rennen um Platz 3 hat ja auch noch mitgemischt die Eintracht aus Frankfurt und der SC Freiburg. Auch die beiden Teams richtig nah beieinander in der Tabelle vor diesem Spieltag. Und wenn wir da jetzt hingucken, Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen, Bremen war ja auch noch mit dabei und Freiburg in dieser ganzen Gemengelage. Es normalisiert sich fast ein bisschen, ne? Also Frankfurt hat den dritten Platz zurück. Müssen wir jetzt alles, was wir über Frankfurt gesagt haben, im Verlauf dieser Saison durchstreichen, Miri?
Naja, ich möchte mal kurz erwähnen, dass ich denen das alles zugetraut habe. Ich war ja die positiv Frankfurt gestimmt war. Ja, ich habe gesagt, die kommen zurück in der zweiten Hälfte der Saison. Also,
Orakel, Miri stimmt, hast recht. Muss ich auf Knien zu Kreuze kriechen?
Das ist in Ordnung. Die Frage ist aber eher so ein bisschen, ist das jetzt wirklich das Ding gewesen, vor allem für Freiburg, die sich ja wirklich zu Beginn der Saison so stark gezeigt haben, jetzt wieder relativ deutlich verloren haben, die Freiburgerin jetzt die letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Zuvor gegen Union ja auch schon ein Unentschieden und gegen die Bayern eben 1-4 verloren. Da muss jetzt ein bisschen was kommen, damit sie da nochmal eine Rolle spielen würden. Aber ja, wie du sagst, vielleicht normalisiert sich auch gerade alles in der Liga und die Teams landen dort, wo sie hingehören, in Anführungsstrichen.
Ja, und das ist eben die Eintracht auf dem dritten Platz. Der Vollständigkeit halber 3-0 haben sie gewonnen gegen Freiburg. Freigang, Sens und Blomqvist haben die Tore gemacht. Was ich auch ganz spannend finde, ja, wir haben jetzt eine lange Pause vor uns, aber die nächsten Spiele der Eintracht, Wolfsburg, Werder, Hoffenheim, die alle in unmittelbarer Nähe in der Tabelle sind. Spannende Geschichte da.
Na, vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt erstmal noch eine Pause zu haben. So viel also dazu. Dann wollen wir den Spieltag einmal kurz für euch noch abschließend zusammenfassen. Nürnberg und KTS Jena sind aufeinander getroffen. Nürnberg gewinnt 5-1, also richtig deutlich. Und Jena, weiß ich nicht, die brechen komplett auseinander.
Ja. Nach wie vor bei 9 Punkten und also wirklich völlig wild holen da Punkte gegen Gegnerinnen, wo man denkt, da müssten sie untergehen und gehen dann aber unter gegen Gegnerinnen, wo man denkt, da wäre doch eigentlich was drin. Irgendwie spannend. Nürnberg auf der anderen Seite, 5 Tore, 5 verschiedene Torschützinnen, echt crazy. Immerhin für Jena, die Spiele gegen den HSV und gegen die SGS Essen stehen noch bevor. Das sind ja die direkten Konkurrentinnen da im Keller, die jetzt auch schon 3 bzw. 5 Punkte voraus sind. Aber eben, das sind dann sogenannte 6-Punkte-Spiele. Problem da nur, Essen kommt halt auch langsam aus den Puschen. Die haben gegen Leipzig gepunktet. Aber sowas von in letzter Sekunde. 2-2 geht das Spiel aus. Sie gehen sehr früh in Führung. Auch in der zweiten Minute. 1-0 durch Ramona Meyer. Dann Delis Bobol und Marlene Schimmer, die für Leipzig treffen. Holla, die Waldfee, ist Marlene Schimmer gut drauf. Kürzlich erst zurückgekehrt und kommt aber sowas von super zurück. Und dann 90. plus 6. Miri, das war ja wirklich wild. Freistoß, Essen. Und irgendwie landet der Ball im Tor. 2-2.
Es ist so oft so.
Voll. Hatten wir bei Union zuletzt richtig oft so. Die große Frage an der Stelle, wer hat dieses Tor gemacht? Ich habe ja erst noch gedacht, ich glaube, es war, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, verzeiht mir, wer den Freistoß getreten hat. Hätte ich nachgeguckt, wenn sie das Tor gemacht hätte haben können. Aber die Frage war dann, war Laura Pux zuletzt mit dem Kopf noch dran? Oder war es Elvira Herzog, die Torhüterin von Leipzig? Sie wird als Torschützin aufgeführt, Eigentor, wobei ich sagen würde, die boxt halt eiskalt an dem Ball vorbei. Also, da war man aber ganz sicher Laura Pux dran. Also Essen führt auch Laura Pux als Torschützin und führt das eben auch als das erste Bundesligator für Laura Pux. Crazy Geschichte.
Ja, ich glaube, sie wird es nicht so feiern, aber sie wird es auf jeden Fall nicht vergessen. Ja. Dann abschließend noch Union Berlin und der erste FC Köln trennen sich 2-1. Union gewinnt mal wieder ein Heimspiel. Was geht ab? Das erwähnen wir, weil das erstens erst der dritte Heimsieg der Saison ist und zweitens der erste Dreier zu Hause seit Oktober, seit Mitte Oktober. Das ist mal, satte fast 4 Monate her, hat bestimmt ganz gut getan, mal wieder in der alten Försterei zu gewinnen. Und es war eben auch das erste Spiel, nachdem ja veröffentlicht wurde, dass Aileen Pöse im Sommer aufhören wird als Trainerin. Ich habe ja noch so ein bisschen drüber gesprochen letzte Saison, was das mit der Mannschaft wohl machen könnte. Mhm. Und eben eher so ins Negative das gezogen. Aber hey, wenn das die jetzt richtig motiviert, nochmal richtig aufzuziehen, wundervoll, freuen wir uns drauf. Dann lass uns doch abschließend mal kurz nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Also oben haben wir es gesagt, 1, 2, 3 Bayern, Wolfsburg, Frankfurt, auf der 4 Hoffenheim, auf der 5 Leverkusen, auf der 6 Bremen, die alle wirklich nah beieinander, aber auch Freiburg mit 27 Punkten. Dann wird nach Köln, sage ich mal, ein bisschen weiter aufgefächert. Union mit 22, Leipzig 21, Nürnberg und der HSV, das möchte ich nochmal erwähnen. Also alle drei Aufsteigerinnen überm Strich immer noch.
Ja, ja. Ich finde es aber auch interessant, ne? Kleine Lücke dazwischen Köln und Union, aber das sind letzten Endes jetzt dann auch nur 3 Punkte.
Absolut, absolut.
So,
also irgendwie gefühlt doch alles drin.
Eben, und wenn wir oben gucken, ich wollte nämlich gerade auch schon fast sagen, so Frankfurt, Wolfsburg, das sind auch nur 5 Punkte auseinander, dann gucke ich so, ja Momentchen mal, Köln und Union halt auch nur 3, also irgendwie so, ja, schwierig da einen richtig klaren Cut zu ziehen irgendwie dazwischen.
Machen wir trotzdem, weil jetzt erstmal ein bisschen dauert, bis die nächsten Ligaspiele anstehen.
3 Wochen sind's, also naja, jetzt wahrscheinlich eher 2,5, bis es weitergeht mit dem 20. Spieltag, da schauen wir dann natürlich gleich drauf. Erstmal aber das hier.
Und sonst so?
Ja, beziehungsweise wollen wir euch da auch, ja, ich will nicht sagen vertrösten, aber zumindest schon mal anteasen, dass wir natürlich mitbekommen haben, dass der Nationalmannschaftskader veröffentlicht wurde. Wir wissen, dass wir über Fodala sprechen müssen, gar keine Frage. Ja. Und wir wollen auch diesen ganzen Ausblick auf die Länderspiele richten. Und auch auf den Saisonreport von der letzten Saison übrigens, der jetzt ganz offiziell rausgekommen ist. Also wirklich große Themen, die wir haben. Aber würden wir das jetzt noch hier reinpacken, Leute, dann hätten wir irgendwie eine 2-Stunden-Folge. Und so lange Zeit hat doch eigentlich keiner. Sind wir mal ganz ehrlich.
Also da widmen wir uns mit all unserer Kraft in der nächsten Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Machen wir einen kleinen Deep Dive auf jeden Fall. Haben wir gedacht, irgendwie jetzt der Spieltag und noch, das ist ein bisschen viel, wie Miri gerade meinte. Aber trotzdem jetzt schon mal haben wir ein paar andere News. Und zwar Paukenschlag in Wolfsburg. Ralf Kellermann verlässt den VfL.
Ja, wirklich, wirklich irgendwie überraschend. Er selbst sagt, ausschlaggebend war der Wunsch, noch einmal eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Jetzt ist natürlich, wird die Gerüchteküche entflammt. Eine mögliche Option könnte wohl laut Zockerdonner der FC Chelsea sein. Der Club aus London hatte nämlich vor 2 Wochen noch bekannt gegeben, dass Paul Green, der Leiter des Frauenfußballs dort, den Verein verlassen wird. Wäre ein interessanter Zeitpunkt auf jeden Fall oder ein ganz außergewöhnlicher Zufall, dass das so gleichzeitig passiert. Aber wir sagen es Paukenschlag, weil Ralf Kellermann einfach Gesicht des VfL war, ist, 2005 ist der zum Verein gekommen, zunächst als Scout. 2008 hat er einfach als Trainer übernommen, weiß also ganz genau, wie das alles funktioniert und hat mit denen auch wirklich einiges erlebt. Später ist er dann auf diesen Managerposten gewechselt und hat eben national, aber auch international eine unfassbar erfolgreiche Mannschaft aufgebaut. Also Chapeau an der Stelle, was der mit Wolfsburg hingelegt hat, ist wirklich stark. Gleichzeitig kann ich jetzt schon fast, während ich das so erzähle, schon nachvollziehen, dass du nach über 20 Jahren dir sagst, ich glaube, ich würde nochmal was anderes machen. Voll. Das ist doch voll fein.
Vor allen Dingen, wenn sich so viel verändert gerade und es, glaube ich, schon beim VfL auch wirklich Veränderung braucht. Wir hatten gerade Thema Bayern-Wolfsburg. Man wird abgehängt, Punkt. So ist es. Da neuer Input kann auch gar nicht mal so schlecht sein.
Absolut. Und vielleicht ja ganz schön, dass aber auch international bei Wolfsburg ja diese Saison sogar noch was gehen könnte, wollen wir gleich mal on top oder passend dazu erwähnen. Denn die Eintracht sowie eben Wolfsburg, die waren beide eben noch in unter der Woche ja Europacup-mäßig unterwegs, sagen wir es mal so. Die SGE eben Europa im Europacup-Rückspiel. Das haben sie 4-0 sogar gewonnen gegen Nordirland und stehen jetzt so mit dem Halbfinale. Müssen dann gegen Hecken ran. Die Schweden, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Und Wolfsburg war eben in den Champions League Playoffs am Start. Wir haben es schon erwähnt bei der Partie auch. Da ging es gegen Juventus Turin im Rückspiel. Und der VfL hat gewonnen, ist jetzt also im Champions League Viertelfinale. Und richtig schön dabei, Stina Johannes hat da die Trophäe als Spielerin des Spiels gewonnen. Umso bitterer eben, dass sie dann eben jetzt gegen die Bayern ein paar Patzer mit dabei hatte. Aber vielleicht kann das noch positiv stimmen. Und wir sehen eben auch die Wolfsburgerinnen weiterhin in der Champions League, genauso wie die Bayern ja auch. Und Frankfurt weiterhin im Europacup-Halbfinale. Geile Sache.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Naja, in der nächsten Woche ist vielleicht gar nicht so ganz richtig. Wie gesagt, wir wollen euch in der nächsten Folge ein bisschen mit dem ganzen Thema rund um die Nationalmannschaft unter anderem versorgen. Um aber mal ganz genau zu sein, die nächsten Nationalspiele stehen an. Der Kader wurde also von Christian Wirk veröffentlicht. Allerdings müssen wir so ein bisschen gedulden, bis dann eben die Spiele auch stattfinden. Wir haben also WM-Qualifikationsspiele. Deutschland darf gegen Slowenien dran. In Dresden wird das Ganze stattfinden am 3. März. Und dann ist es in Norwegen wiederum, Norwegen gegen Deutschland, am 7. März. Also echt noch ein bisschen Zeit bis dahin. Nina, hast du aber trotzdem Bock drauf?
Total, ich bin super gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir hatten ja auch mal mit Claudia Neumann darüber gesprochen, dass sich ja schon ein bisschen was getan hat unter Christian Wirk. Bin jetzt gespannt nach dem Nations League-Finale, wo die Reise hingehen wird. Das schauen wir uns alles in der nächsten Woche an. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich nicht in Dresden mit dabei bin am 3.3. Es bietet sich ja an aus Leipzig. Aber ich muss da anderweitig arbeiten. Der nächste Bundesligaspieltag, Spieltag Nummer 20 schon, der geht dann am 13. März los. Also da haben wir ein bisschen Zeit. Ich finde es irgendwie auch ganz spannend, so eine lange Abstellungsperiode irgendwie. Weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Wie geht's dir damit?
Ist wirklich interessant, weil so viel Zeit eigentlich ja in der Regel nicht gegeben wird. Mhm. Jetzt hat man schon wieder Ansprüche und sagt sich, ja gut, wenn ihr so lange miteinander trainieren dürft, dann müsst dabei aber jetzt auch was rauskommen. Ich sage 2 Siege, alles andere, dann nehmen können wir sowas nicht nochmal machen. Dann können wir sowas wirklich nicht nochmal machen. Wenn ihr da nicht richtig mitmacht, so, dann geht das nächste Mal nicht so. Bin ich aber wirklich gespannt, freue mich auch drauf, wird mal wieder Zeit und kann mal wieder ja andere Euphorie bezogen auf dem Fußball der Frauen auslösen.
Eben. Und wenn ihr da Gedanken zu habt, schreibt uns die immer sehr, sehr gerne, vor allen Dingen bei Instagram oder auch immer hier unten in die Kommentare bei euren Podcast-Apps. So, es ist ein kleiner Zungenbrecher. Und dann sage ich doch mal schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Hier ein bisschen deeper rein in die Spiele. Ein wilder Spieltag, ein wildes Wochenende. Hat Spaß gemacht.
Hat es, auf jeden Fall. War doch mal nötig. War doch mal schön. Und wie Nina schon gesagt hat, lasst eure Gedanken gerne bei uns in den Kommentaren, bei euren Podcatchern, wie man so schön es nennt. Ne? So kann man nämlich die Zunge austricksen. Und wir sagen jetzt wieder gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag, schöne Woche und bis bald. Bleibt gesund und Nina, danke dir. Bis dann.
Danke dir, liebe Miri. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.